Kann die SVP das Ruder noch rumreißen vor den Wahlen im Herbst? Die Frage an den Politologen nach der erneuten Schlappe für die SVP in den Kantonen Luzern und Basel-Land. Außerdem in 4x4 der Blick in die Türkei. Präsident Erdogan habe eine wahnsinnige Schlappe erlitten bei den Kommunalwahlen, so die Einschätzung der Journalistin in Istanbul. Am Mikrofon begrüßt sie Roger Ebling. Grün gewinnt, SVP verliert. Das ist grob zusammengefasst das Resultat der Wahlen in Luzern und Basel-Land. Am Sonntag haben die beiden Kantone Regierung und Parlament neu gewählt. In beiden Kantonen büßt die SVP je 7 Sitze ein. In Basel-Land ist sie neu nicht mehr stärkste Partei im Parlament. Die SP hat die SVP da überholt. Jubeln können dagegen die Grünen. Sie haben am Sonntag insgesamt 14 Sitze in Basel-Land und Luzern hinzugewonnen. Wir haben diese kantonalen Wahlen analysiert mit Marc Bühlmann, Politologe an der Universität Bern. Ich wollte am Montagmorgen von ihm wissen, war das zu erwarten, dass Grün vor allem auf Kosten der SVP punkten kann?
Ja, nicht ganz. Also schon in Zürich habe ich es nicht wirklich so erwartet. Es gibt eigentlich zwei Überraschungen. Die erste Überraschung ist, dass es keine Lagerverschiebungen gibt. Also in der Regel ist es so, wenn Grün gewinnt, dann verliert Rot, also dann verliert die SP. Das ist nicht der Fall. Und die zweite Überraschung, das ist schon, dass ein Zehntel der Sitze in allen drei Parlamenten jetzt die Hand gewechselt haben. Und das ist für Schweizer Verhältnisse fast tektonisch.
Fast tektonisch, also kann man schon auch von einem Linksrutsch sprechen. Wir streichen jetzt immer die Grünen hervor und die Rolle der Grünen, aber insgesamt hat ja auch das linke Lager als solches gewonnen, haben Sie ja gerade gesagt.
Ja, das ist wichtig. Also das linke Lager hat sicher nicht verloren. Also eben in der Regel ist es so, dass wenn Grün gewinnt, dann verliert die SP. Das war diesmal nicht der Fall. Das zeigt eigentlich relativ schön, dass es hier eben insbesondere um Mobilisierung aufgrund eines wichtigen Themas des Klimawandels gegangen ist.
Wenn wir die andere Seite beleuchten, die Bürgerlichen, wieso konnten sie denn ihre Stammwählerschaft nicht an die Urne bewegen? Insbesondere die SVP, die in beiden Kantonen wieder stark verloren hat, insgesamt 14 Sitze.
Auch das ist eine Frage des Themas. Also wie gesagt, die SVP mobilisiert ihre Stammwählerschaft, diese rund 20-25%, hat es aber diesmal bei diesen Wahlen nicht geschafft, eben ein weiteres Potenzial, eine Schicht von Wählerinnen und Wählern zu mobilisieren, die sich mobilisieren lassen durch Protestthemen, die dieses Mal in den Kantonen keine Rolle gespielt haben.
Am Sonntag finden schon die nächsten Wahlen statt. Im Tessin erwarten Sie da ähnliche Resultate, wie wir sie jetzt bei den letzten drei kantonalen Wahlen beobachtet haben, oder ist der Tessin eine anders gelagerte Geschichte?
Also wenn wir in die Details gehen, dann werden eben auch Luzern und Basel-Landschaft ganz andere Geschichten als Zürich. Die unterscheiden sich auch sehr stark und insofern können wir auch das Tessin nicht mit diesen Kantonen vergleichen. Wir haben dort eine ganz andere Ausgangslage, auch mit der Lega, die eine ganz andere Rolle spielt als die SVP in diesen drei Kantonen. Also hier erwarte ich auch ähnliche Verschiebungen. Also wahrscheinlich wird auch dort die Klimafrage eine Rolle spielen. Aber mit der Lega haben wir eine ganz andere Ausgangslage.
Der Greta-Effekt hat zumindest bei den letzten drei kantonalen Wahlen gespielt. Die Grünen sind im Aufwind. Für die nationalen Wahlen im Herbst, da dürften die Grünen folglich auch voll auf die Karte Klimapolitik setzen. Ist das nicht auch riskant?
Ja, es wäre riskant, das nicht zu tun, weil das ist das Thema der Grünen, das war es schon immer, das ist es seit 30, 40, 50 Jahren und die Grünen sind hier sehr glaubwürdig. Also jetzt irgendwie zu beginnen, ein anderes Thema zu bearbeiten, wäre viel riskanter, als hier nicht weiterzumachen. Was riskant ist, beziehungsweise was die Grünen dann vielleicht nichts dafür können, ist die Frage, was gibt es denn für Themen, die im Herbst relevant sein werden? Also wenn wir wieder einen heißen Sommer haben, Wassermangel, Felder, die verdorren, dann bleibt diese Klimafrage wahrscheinlich relevant. Es könnte aber durchaus sein, dass Kontextfaktoren entscheidend sind, dass andere Themen wichtig werden, wo dann eben andere Parteien ihre Themenführerschaft ausspielen könnten.
Spinnen wir ein solches Szenario etwas weiter, ein solches anderes Thema, das Sie ansprechen, könnte ja das Rahmenabkommen sein mit der EU. Das wäre dann ja ein Thema, das die SVP gut beackern könnte und so vielleicht wieder Boden gut machen könnte. Ist das ein Szenario, ein realistisches?
Das könnte sehr wohl realistisch sein. Also die SVP wird versuchen, mit ihren Kernthemen, das ist Europa, das ist die Migrationspolitik, eben versuchen, in die Medien zu kommen, versuchen, diese Protestwählerschaft zu mobilisieren. Und es könnte sehr wohl sein, dass, nehmen wir an, mit dem Brexit passiert irgendetwas, mit den Europawahlen passiert irgendetwas, nehmen wir an, die EU kommt plötzlich zur Schweiz und sagt, jetzt ist fertig mit Diskutieren. Ihr habt gesagt, das Rahmenabkommen steht und wir wollen jetzt Resultate sehen. Und das könnte durchaus auch in die Karten der SVP spielen, die dann eben sagt, seht her, die EU zwingt uns zu Dingen, wir müssen uns wehren. Und dann sehen die Verschiebungen im Herbst ganz anders aus als jetzt in den Kantonen.
Marc Bühlmann, noch eine Einschätzung zur FDP, die konnte ja letztes Jahr noch Wahlsieg um Wahlsieg feiern. Inzwischen gehören die Freisinnigen aber zu den Verlierern bei den kantonalen Wahlen. Spielt da auch das Wahlkampfthema Klima eine Rolle?
Da spielt auf jeden Fall das Klimathema eine Rolle. Die FDP hat ja immer schon, also seit Jahrzehnten in diesem Sinne, ein bisschen gerungen mit diesem Umweltthema. Es gibt ganz viele FDP-Wählerinnen, aber auch FDP-Mitglieder, die dieses Klimathema wichtig finden. Und im Prinzip ist die Gründung der GLP so eine Mischform zwischen Grün und Liberal, die eben diese FDP-Wählerinnenschaft durchaus auch anzieht. Also hier sehen wir, dass dieses Thema nicht nur einfach Thema Mobilisierung ist, sondern durchaus auch dazu führen kann, dass es Wechselwählerinnen und Wechselwähler gibt. Also hier hat die FDP in diesem Sinne ein Problem, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie dieses Thema für die eigene Wählerschaft klären muss.
Wenn wir die Resultate jetzt nochmal zusammenfassen von vor einer Woche in Zürich, gestern Luzern und Basel-Land, da sieht man, dass Grüne und das linke Lager insgesamt gewinnt. Die Bürgerlichen, vor allem die SVP, verlieren, vor allem wegen der Klimapolitik, der ganzen Klimaproteste, die wir da beobachtet haben in den letzten Monaten. Kann man das schon einschätzen, welche Themen denn jetzt unseren Herbst, unseren Wahlherbst dominieren werden, oder wäre das Kaffeesatzlesen, Marc Bühlmann?
Wenn man das könnte, dann würde man wahrscheinlich ein bisschen Geld verdienen, weil die Parteien dann das sehr nachfragen würden. Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Also es gibt natürlich den Versuch aller Parteien, jetzt ihre Themen in die Medien zu bringen. Das versucht man beispielsweise mit Initiativen, also die CVP, die SP, die Gesundheitsinitiativen lanciert haben, die SVP, die ihre Austrittsinitiative quasi noch im Köcher hat. Also da werden wir noch hören von diesen Themen. Das ist eine Möglichkeit, politisch quasi Eingriff zu nehmen in die Agenda. Aber was von außen kommt, das kann man in der Regel eben nicht diktieren. Und ob diese Klimademonstrationen beispielsweise weitergehen oder noch größer werden, ob allenfalls vielleicht wieder Migrationsströme einsetzen dann im Sommer, ob Gesundheit plötzlich eine Rolle spielt, ob die EU eine Rolle spielt, das kann man nicht steuern als Partei.
Die Analyse von Marc Bühlmann, Politologe an der Universität Bern. Mit den Kommunalwahlen in der Türkei wollte Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigen, wie populär er ist. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Laut Nachrichtenagenturen vom Montagmorgen hat Erdogans Partei, die AKP, in der Hauptstadt Ankara die Mehrheit verloren. Noch offen war am Montagmorgen das Rennen in der Wirtschaftsmetropole Istanbul. Inga Rock ist Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Istanbul. Ich habe sie gefragt, was denn die Wahlen für Erdogan bedeuten. Schließlich waren es ja eigentlich nur Kommunalwahlen.
So ist es. Aber Erdogan hat diese Wahl im Grunde genommen zu einer Wahl über sich gemacht. Und es ist eine wahnsinnige Schlappe für ihn. Also seine Partei hat ungefähr ein Drittel der Region, die sie bisher gehalten hat, verloren. Für den erfolgsverwöhnten Politiker, der in 25 Jahren nur gewonnen hat, zum ersten Mal eine richtig deftige Niederlage.
Wieso denn dieser starke Gegenwind für Erdogans Partei, für die AKP?
Es gibt verschiedene Gründe. Die Wirtschaft hat sicher mit einer Rolle gespielt, wenn wir uns zum Beispiel angucken, er hat das Touristenzentrum Antalya an der Mittelmeerküste, das hat die AKP verloren. Dann aber auch andere wichtige Wirtschaftszentren wie die Hauptstadt oder die beiden Hafenstädte Mersin und Adana. Darüber hinaus haben aber auch ganz grundsätzliche politische Fragen eine Rolle gespielt. Also das sagten mir Wähler am Sonntag, die gegen ihn gestimmt haben, dass es ihnen auch um Freiheit geht, dass es ihnen um Gerechtigkeit geht. Das hat auch eine Rolle gespielt.
Welche Parteien konnten denn jetzt profitieren von dieser Niederlage von Erdogans Partei, der AKP? Wer hat da die meisten Stimmen geholt?
Es ist sehr verschieden. Also von diesen 14 Regionen, die er verlor, da ging die Hälfte an die größte Oppositionspartei, die CHP. Und die andere Hälfte an seinen eigenen Koalitionspartner, die ultrarechte MHP. Aber die CHP hat eben in den großen Städten in Ankara gewonnen und möglicherweise auch Istanbul, das ist noch umstritten. Also der Kandidat hat den Sieg erklärt, aber die AKP behauptet, sie habe knapp gewonnen. Und dass Erdogans eigener Koalitionspartner so gut abgeschnitten hat, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Wähler gesagt haben, okay, wir wählen jetzt nicht die Gegner, nicht die Opposition, die er ja schwerstens diffamiert hat, aber wir verpassen ihm einen Denkzettel.
Trotz dieses Denkzettels, die AKP bleibt stärkste Kraft im Land. Ändert sich denn jetzt überhaupt etwas politisch in der Türkei?
Ja, die AKP bleibt stärkste Kraft. Das hat Erdogan auch hervorgehoben in seiner Rede am späten Sonntagabend. Eigentlich ändert sich nichts. Wir haben das Präsidialsystem, das letztes Jahr dann eingeführt wurde. Er ist Präsident bis 2023. Die Macht ist sehr, sehr zentralisiert. Im Wahlkampf hat er gedroht, dass er möglicherweise auch Bürgermeister wieder absetzt. Die Frage ist nur, welche Dynamik das innerhalb seiner eigenen Partei auch auslösen wird. Da gab es ja schon immer wieder Rumoren. Das schwächt ihn erstmal innerhalb der eigenen Partei und auch in der eigenen Koalition. Das können wir im Moment aber noch nicht abschätzen, wohin es führt.
Nun wurde ja der Wahltag gestern Sonntag überschattet von Gewalt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Was sagt das aus über die Stimmung insgesamt im Land, Inge Rock?
Das zeigt die extreme Polarisierung, die eben auch von Erdogan betrieben wurde. Die Opposition hat dem entgegengehalten, also gerade insbesondere der Oppositionskandidat hier in Istanbul, der auf lokalpolitische Themen gesetzt hat und immer wieder betont hat, wenn ich gewinne, dann bin ich der Bürgermeister von allen Bürgern. Und er sagte das heute Nacht auch immer wieder im Pressezentrum seiner Partei. Das ist ein Sieg für alle Bürger von Istanbuls. Hier geht es nicht um eine Partei. Und Erdogan hat aber die Opposition als Terroristen diffamiert. Er hat da gehofft, dass er wie bisher mit der Polarisierung auch den Sieg davontragen kann.
Sagt die Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Istanbul, Inga Rock. Erstmals in seiner Geschichte holt Japan Ausländerinnen und Ausländer als Arbeitskräfte ins Land. Am Montagmorgen traten zwei Maßnahmen in Kraft, um dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Denn Japan hat ein Problem. Die Bevölkerung ist überaltert, der Nachwuchs fehlt. Stellen können kaum besetzt werden. Martin Fritz ist Journalist in Tokio. Ich wollte von ihm wissen, wie dringend brauchen denn japanische Unternehmen ausländische Arbeitskräfte?
Ja, der Druck ist doch sehr groß. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 2,3%. Das ist im Prinzip Vollbeschäftigung. Auf 100 Jobsucher kommen derzeit 163 Stellenangebote. Das heißt, viele Stellen können nicht besetzt werden. Viele Unternehmen verringern schon ihre Öffnungszeiten und geben Expansionspläne auf. Also der Druck ist sehr groß.
Nun sollen also Gastarbeiter dafür sorgen, dass es aufwärts geht. Zu welchen Bedingungen werden denn diese Ausländer nach Japan geholt?
Ja, es soll ab heute zwei Visa-Kategorien geben. Einmal für ungelernte Kräfte, die maximal 5 Jahre in Japan bleiben dürfen. Die dürfen auch keine Angehörigen mitbringen. Die sollen dann so einfache Arbeit machen, wie zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehen. Und dann werden gesucht Facharbeiter, die dürfen für 10 Jahre kommen und dürfen auch gleich ihre Familie mitbringen. Und das werden dann vor allem Menschen aus Vietnam, Indonesien, Nepal, China und anderen asiatischen Ländern sein. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass sie rudimentäre Sprachkenntnisse nachweisen, und zwar bevor sie nach Japan kommen. Das heißt, die müssen sie im Heimatland machen, diese Sprachtests.
Sie müssen sich also verständigen können in Japan. Auffallend ist, Japans Regierung spricht bei dieser Sache nicht von Migrantinnen und Migranten. Warum meidet denn die Politik diesen Begriff?
Ja, die japanische Regierung unter Premierminister Shinzo Abe hat immer so getan, als ob es gar nicht notwendig sei, dass man Ausländer als Arbeitskräfte holt. Bis jetzt war die Politik, wir beschäftigen einfach mehr Frauen und wir überreden mehr Rentner und Senioren, wieder arbeiten zu gehen. Und das hat auch relativ gut funktioniert, aber diese Reservoirs sind inzwischen weitgehend erschöpft. Deshalb muss man diesen Schritt gehen. Und zum anderen gibt es eine, ich sage mal, 150 Jahre alte Tradition in Japan, dass man den Japanern gesagt hat, ihr seid ein besonders homogenes, ethnisch reines Volk. Und das wollen wir auch so lassen. Wir wollen keine Ausländer auf unsere Inseln holen. Und mit dieser Politik muss die Regierung jetzt brechen. Und damit das nicht so offensichtlich wird, vermeidet sie das Wort Migration.
Martin Fritz, wie steht denn Japans Bevölkerung zu dieser Art von Zuwanderung? Gemeinhin heißt es ja, Japanerinnen und Japaner blieben lieber unter sich.
Ja, das Ganze ist eine Überraschung für die meisten Japaner und die Umfragen zeigen auch, die Begeisterung ist nicht groß. Aber es gibt so eine Art Einsicht in die Notwendigkeit, weil natürlich jeder, der selbst erwerbstätig ist, als Japaner hier gemerkt hat, dass sich neue Stellen kaum noch besetzen lassen. Also da gibt es noch Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren. Also die Älteren sind besonders skeptisch, die wollen wirklich unter sich bleiben. Aber die Jüngeren sind doch viel weltoffener und sagen, kein Problem, es können mehr Ausländer kommen, da sind ungefähr 2/3 dafür.
Wenn wir ein Fazit ziehen, Japan öffnet also seinen Arbeitsmarkt erstmals für Ausländerinnen und Ausländer, aber eine multikulturelle Gesellschaft, wenn ich das richtig aushöre, Herr Fritz, eine multikulturelle Gesellschaft strebt die Politik nicht an.
Nein, Premierminister Shinzo Abe ist ein konservativer Nationalist. Er gilt nicht als Ausländerfreund. Ich habe sogar Leute gesprochen, die gesagt haben, er hasst Ausländer. Also er ist kein Freund von Migration und auch kein Freund einer Multikulti-Gesellschaft. Aber er hat dem Druck der Unternehmen, der Wirtschaft nachgegeben. Und da muss man mal sehen, wie dann die Japaner damit umgehen, dass plötzlich bis zu 340.000 Ausländer jetzt in den nächsten 5 Jahren kommen sollen. Im Moment sind noch keine da. Die können ja jetzt erst ab heute die Anträge stellen. Also die ersten Gruppen werden so im Sommer erwartet.
Japan öffnet sich für ausländische Arbeitskräfte. Dazu gehört haben wir Martin Fritz, Journalist in Tokio.
Der 4x4 Podcast von SRF 4 News. Für alle, die mehr wollen als News.
Facebook will gegen intransparente Politwerbung vorgehen. Besonders jetzt, im Vorfeld der Europawahl von Ende Mai, steht das soziale Netzwerk im Fokus. Kritiker fragen, was tut Facebook, dass die Europawahl auf Facebook fair bleibt? Nun präsentiert das soziale Netzwerk Maßnahmen. Matthias von Wartburg hat SRF-Digitalredaktor Guido Berger gefragt, wie genau Facebook denn gegen unfaire Beeinflussung vorgehen will.
Mit den 2 neuen Werkzeugen, die sie zur Verfügung stellen. Erstens, wer politische Werbung schalten will auf Facebook, muss sich dafür autorisieren lassen und muss dabei dann die eigene Identität belegen, wer man ist, und muss ebenfalls belegen, dass diese Person in dem Land ist, in dem auch die Wahl stattfindet. Wenn das funktioniert, dann erreicht Facebook damit eigentlich gleich 3 Dinge. Erstens, es sollte so keine Beeinflussung mehr von außen geben, wie man das eben bei früheren Wahlen jeweils befürchtet hat. Das Zweite ist, dass, weil man eben die Identität dieser Personen kennt, haben dann die nationalen Behörden auch die Möglichkeit, die Einhaltung von Wahlgesetzen zum Beispiel zu überprüfen. Und der dritte Effekt davon ist, dass mir als Nutzer oder als Nutzerin dann angezeigt wird, wer diese politische Werbung bezahlt hat.
Und das zweite Werkzeug, das Facebook vorgestellt hat?
Das ist damit verknüpft und das nennt sich Ad Library, also Werbebibliothek, und das soll für jede einzelne Seite auf Facebook nachvollziehbar sein, welche Werbung diese Seite geschaltet hat und wie viel sie dafür ausgegeben hat. Und diese Bibliothek, dieses Archiv sozusagen, ist frei durchsuchbar für alle und das bedeutet, dass zum Beispiel Datenjournalisten oder Wissenschaftler über eine längere Zeit systematisch beobachten können, wer wie Werbung schaltet, das analysieren können. Also damit wird deutlich mehr Transparenz geschaffen, wer wie Wahlwerbung schaltet und wo wie viel Geld herkommt.
Also mehr Transparenz, aber wie schätzen Sie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ein?
Einerseits kommt Facebook damit einer Forderung nach, die seit langem gestellt wird, eben mehr Transparenz. Von dem her ist das ein wichtiger und richtiger Schritt. Andererseits heißt das nicht dann gleich automatisch, dass es mir als Nutzer etwas nützt, wenn ich weiß, dass das Komitee XY für diese Werbung bezahlt hat, weil ich ja nicht dann automatisch auch gleich weiß, wer das ist und wie die vielleicht noch vernetzt sind. Und außerdem Posts, also nicht Werbung als solche gekennzeichnete, sondern einfach irgendwelche. Welche Posts kann man ja weiterhin machen und es ist eben nicht ganz leicht, diese dann als politische Werbung zu identifizieren. Und ich spreche damit eben diese Fake News an, also dass Gerüchte gestreut werden, um eben die Stimmung und oder vielleicht gar eine Wahl zu beeinflussen. Und dort ist Facebook halt nach wie vor in diesem Katz-und-Maus-Spiel, in dem sie jetzt bei vielen Wahlen waren, dass sie Inhalte erkennen müssen, die eben in diese Richtung gehen, dass sie diese dann möglichst schnell entfernen müssen. Und da tut Facebook zwar etwas, sie machen das auch, aber das ist einfach ein sehr fehleranfälliger und damit unbefriedigender Vorgang.
Das tönt aber eigentlich nach viel Aufwand für möglicherweise wenig Ertrag.
Im schlimmsten Fall ist das so, diese Gefahr besteht zumindest. Es könnte sein, dass es für die echten Teilnehmer am politischen Prozess, also Parteien zum Beispiel oder Politiker, dass es ein erheblicher Zusatzaufwand bedeutet, weil man sich eben autorisieren lassen muss und dass gleichzeitig die Trolle und die Bots und die Fake News Fabriken irgendwelche kreativen Wege finden, um diese neuen Werkzeuge von Facebook dann halt doch irgendwie zu umgehen.
Guido Berger aus der SRF Digital-Redaktion haben wir gehört. Facebook will also verhindern, dass es im Vorfeld zu den Europawahlen im Mai zu illegaler Beeinflussung kommt auf dem sozialen Netzwerk auf Facebook.